Ja, schön, dass Sie Zeit haben zu einem Gespräch. Wir freuen uns darauf. Und ich würde sagen, ich übergebe mal die erste Frage, lege jetzt das Telefon hin und übergebe die erste Frage an meinen Kollegen KP. Gut.
Ja, ich sage auch erstmal Hallo.
Hallo.
Und die erste Frage würde sich darauf beziehen, Henri Pierre Rocher. Also wir beschäftigen uns hier in der Sendung schon auch mit Dada und Surrealismus und auch mit französischen kulturellen Phänomenen. Aber der Name Henri Pierre Rocher hätte mir bis Anfang März diesen Jahres nichts erzählt, wenn ich nicht an einer Buchhandlung vorbeigekommen wäre, wo ein Buch im Schaufenster lag, Jules und Jim. Und das Buch habe ich mir dann, ich hätte jetzt beinahe gesagt, sofort gekauft, aber es stimmt auch. Und ich fand das Vorwort schon so sehr faszinierend, dass jemand mit 76 den ersten Roman veröffentlicht hat.
Das kann ich gut verstehen. Und ich freue mich auch sehr, dass Sie sich über Henri Pierre Rocher beugen, weil er ja bis heute eigentlich im Schatten des Ruhms steht, den Truffaut mit dem Film erzielt hat. Ja, Rocher ist einer dieser berühmten Unbekannten. Schön, dass Sie ihn jetzt entdeckt haben.
Ja, wir freuen uns auch sehr darüber, genau. Und freuen uns jetzt, dass Sie uns mehr über ihn erzählen können. Wir haben natürlich ein bisschen recherchiert, aber Sie haben sich lange mit ihm beschäftigt, nehme ich an, weil wenn man so ein Buch übersetzt und Sie sind ja so und so in dieser ganzen Zeit, wir haben ja ein bisschen recherchiert, was Sie sonst übersetzt haben und das ist unendlich viel. Also sind Sie sehr kundig und können uns und unseren Hörerinnen sicherlich einiges erzählen. Die erste Frage, wie sind Sie auf dieses Buch gekommen? War das eine Anfrage? Frage an Sie oder hatten Sie Lust, das zu übersetzen, weil Sie schon vorher irgendwie auf Rocher gestoßen waren?
Oh nein, das haben wir Klaus Schöffling zu verdanken, also dem Verleger tatsächlich. Ich habe ja zuerst mich mit Helen Hessel beschäftigt, also eine der wichtigen Frauen im Leben von Henri Pierre Rocher, der unendlich viele Frauen in seinem Leben geliebt hat. Aber Helen Hessel ist eine der herausragenden Gestalten und ich habe die Biografie von Helen Hessel übersetzt und hatte eine bestimmte Perspektive auf Henri Pierre Rocher, die sich erst gewandelt hat, als ich das Vorwort von François Truffaut gelesen habe. Das hat meinen Blick auf Rocher verändert. Oder beziehungsweise jetzt habe ich also eine viel umfassendere Perspektive. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Klaus Schöffling Jules und Jim neu übersetzen lassen wollte. Ich dachte jetzt zuerst, das sei gar nicht nötig. Ich dachte zuerst, die alte Übersetzung sei so schön. Sie ist ja immerhin seit 50 Jahren im Umlauf und wurde immer wieder aufgelegt. Und dann habe ich festgestellt beim Vergleich mit dem Original, dass die erste Übersetzung wahrscheinlich sehr schnell angefertigt werden musste, weil Truffauts Film ja über Nacht weltweit so erfolgreich war. Und dadurch ist sie nicht besonders sorgfältig. Das war ein Problem der alten Übersetzung. Also da sind viele Flüchtigkeitsfehler. Und das andere Problem ist aber, dass Herr Ruf, der einen schönen, flotten Stil schreibt, dass er überhaupt nicht die stilistischen Eigenheiten von Rocher berücksichtigt hat. Nämlich diese totale Verknappung und François Truffaut, deswegen ist dieses Vorwort so schön und hat auch Sie berührt. Er hat alles begriffen. Also er hat den Menschen Rocher begriffen, der ein unendlich komplexes Wesen ist. Und er hat auch begriffen, was in dieser unglaublich verknappten und verdichteten Erzählweise, was da alles drinsteckt. Und deswegen war ich dann auch sehr froh, dass ich diesen Roman neu übersetzen durfte.
Also ich habe mir im Vorwort unterstrichen, also einmal fällt hier auch der Name Jean Cocteau, der bisher der Lieblingsschriftsteller von Truffaut gewesen war. Und dann, Zitat weiter, mit Henri Pierre Rocher entdeckte ich einen Autor, der auf mich noch eindrücklicher wirkte als Cocteau, weil er mit einem sparsameren Vokabular eine vergleichbare Art von poetischer Prosa erzeugte, indem er aus alltäglichen Wörtern ganz knappe Sätze bildete.
Ja.
Und dann geht es ein bisschen weiter. Jules und Jim ist ein Liebesroman im Telegrammstil aus der Feder eines Dichters, der seine Bildung vergessen machen will und seine Worte und Einfälle genau so setzt, wie es ein wortkarger und bodenständiger Bauer tun würde.
Ja, ist ein tolles Bild, oder?
Das ist ein
also ich weiß nicht, ob es hundertprozentig stimmt, aber, also das Bild,
ja,
aber die Bewegung stimmt. Und deswegen, ich weiß auch noch sehr genau, es ist kein sehr umfangreicher Roman, wie Sie wissen, aber ich habe sehr lange gebraucht für die Übersetzung. Also ich hatte einen Abgabetermin und ich habe bei Schöffling eine wunderbare Lektorin namens Sabine Baumann, mit der ich auch schon die Helen Hessel-Biografie, also da hat sie mich eben auch schon begleitet und war bestens eingearbeitet in die Materie. Und sie hat nicht verstanden, warum ich nicht abgebe. Und ich habe auch nicht verstanden, warum ich nicht fertig werde, weil der Text doch gar nicht so umfangreich ist, ja, und die Sätze gar nicht so lang. Aber gerade aufgrund dieser Verdichtung musste ich unglaublich, also ich musste immer wirklich das richtige Wort im Deutschen finden. Also bei einem Autor wie Rocher ist die Adjektivfindung eine andere, weil er eben so knapp schreibt. Es hat mir auch sehr geholfen zu wissen, dass er erst geschrieben hat und dann zwei Drittel gestrichen hat. Aber ich musste das imaginieren, also das Drumherum, um dann im Deutschen eine ähnliche, also nicht nur ein einziges Wort, sondern ein einziges Wort, in dem dann ganz viel drinsteckt. So, das war wichtig, dass im Deutschen die Worte und Sätze eben auch so viel enthalten. Also auch wenn sie nicht viel sind, dass sie aber viel enthalten. Also so, das war ein bisschen die Herausforderung. Und da habe ich eben die große Kunst von Rocher erst recht schätzen gelernt. Und weil auch in Frankreich ist er immer noch ein Geheimtipp. Also er hat offensichtlich Anhänger, die sich für ihn stark machen. Und es gibt auch immer neue Publikationen, wie zum Beispiel diese frühen Erzählungen, die erst vor kurzem aufgelegt wurden. Erlernen, aber er ist trotzdem, also man wird immer erst an Truffauts Film denken und man wird immer erst an die berühmten Zeitgenossen denken, mit denen er ja befreundet war. Und wenn man bedenkt, dass Rocher ja die Weltkarrieren von Künstlern wie Picasso oder Marie-Laurencin begründet hat, das weiß man ja gar nicht.
Also was ich total faszinierend gefunden habe, ist ja auch, also wenn ich jetzt in den Biografien oder in den Artikeln über ihn richtig gelesen habe, dass er sich ja auch so als Beziehungsanstifter oder Vermittler verstanden hat oder ja die Beziehung von Gertrude Stein zu Pablo Picasso mitbegründet hat, dass er in New York zusammen mit Marcel Duchamp und Beatrice Wood eine dadaistische Zeitschrift mit herausgegeben hat, The Blind Man. Also allein die biografischen Wegmarken sind ja schon so vielfältig, dass es schon ja faszinierend ist zu gucken, wie so jemand existiert hat.
Ja, und Beziehung ist ein ganz wichtiges Stichwort. Es ist tatsächlich so, also er hat Pablo Picasso und Gertrude Stein zusammengebracht, also Gertrude und Leo Stein. Und das, damit waren Picassos Finanznöte behoben und seine internationale Karriere begründet. Aber was man zum Beispiel auch weniger weiß, also das ist natürlich die berühmteste Anekdote aus dem Leben von Rocher, ist, dass er sich sehr früh, also er war immer ein Augenmensch, also die Kunst hat ihn immer, er wollte immer Schriftsteller werden, aber hat sich auch immer für Kunst begeistert. Und er ist mehr zufällig, also aus seiner Begeisterung für Kunst heraus, dann zum Kunstkritiker und zum Kunstsammler und zum Kunsthändler geworden. Aber hat zum Beispiel sehr früh sein Augenmerk auf weibliche Kunst gerichtet. Also er ist als ganz junger Mann, ist er zu den Ausstellungen hingegangen mit dem festen Vorsatz, sich nur für die Kunst von Künstlerinnen zu interessieren, nur darauf sein Augenmerk zu leiten. Und er hatte offenbar auch die Vorstellung, dass er die erkennt, ohne in den Katalog zu blicken oder auf die Schilder neben den Bildern. Und Marie-Laurencin war ein Projekt von Henri-Pierre Rocher. Also sie hat noch eine Liebesbeziehung. Aber er hat wirklich auch alles daran gesetzt, sie bekannt zu machen. Er hat sie dann auch nach Deutschland vermittelt, an große deutsche Galeristen, die dann wiederum also dafür gesorgt haben, dass Marie-Laurencin in der Kunstwelt sich etablieren konnte. Und solche Geschichten kann man hunderte erzählen, ja. Und die Welt weiß es erst, wenn sie anfängt, ein bisschen zu graben.
Kann man sagen, also um das jetzt vielleicht, was Sie gerade erzählt haben, auch nochmal mit der Geschichte von Jules und Jim und auch dem anderen Roman zusammenzubringen, dass in gewisser Weise Henri-Pierre Rocher sowohl in seinem Leben, also selbst praktizierend, als auch dann reflektierend in seiner Literatur versucht hat, diese klassischen Gendermodelle irgendwo aufzubrechen und Beziehungsmodelle aufzubrechen zwischen Mann und Frau und so dieses weibliche Element in einer besonderen Weise zu fördern. Also nicht nur in dieser Form, wie Sie es gerade beschrieben haben, sondern auch wesentlich.
Also Sie haben ganz recht, dass er sehr früh den Entschluss gefasst hat, also nicht irgendwie sich bürgerlichen Konventionen zu unterwerfen. Also die freie Liebe, aber jetzt wirklich im allerweitesten Sinne, aber Liebe also und Sexualität und Erotik haben dann auch immer noch eine also das ist so ein Gesamtkunstwerk zu sehen. Und er hatte ja auch sehr innige Beziehungen zu seinen männlichen Freunden. Also das ist die Beziehung zu Franz Hessel war ja in gewisser Form auch eine Liebesbeziehung. Also damals hätte man das natürlich nicht so ausgedrückt, weil die Diskussion eine andere war. Aber er hat ganz, ganz sicher, wie gesagt, diese bürgerlichen Vorstellungen und diese althergebrachten Rollenbilder, die hat er, also das war schon für ihn, glaube ich, als Jugendlicher klar, dass er das anders leben will. Und er ist ja ohne Vater groß geworden. Also sein Vater ist tragisch gestorben durch einen Sturz aus dem Fenster, als Rocher 2 Jahre alt war. Ja, also seine Mutter ist bis zu ihrem Tod die einzige konstante weibliche Bezugsperson geblieben in seinem Leben. Er hatte eine ganz, ganz starke Mutterbindung einerseits. Andererseits hat er, wie gesagt, also sehr früh auch begonnen, mit sehr, sehr vielen Frauen Beziehungen zu unterhalten. Und das hat er auch immer mit einer gewissen Systematik gemacht. Also schon als ganz junger Mann, er hatte sich eine Junggesellenbude gemietet. Wie gesagt, er lebte bis zum Tod seiner Mutter bei seiner Mutter, also bis ins hohe Alter. Aber er hatte eine Junggesellenbude gemietet zusammen mit seinem damals besten Freund und hat dann Clananzeigen aufgegeben bzw. auf Clananzeigen geantwortet. Und so hat er die Frauen kennengelernt, mit denen er dann ja, die Liebe entdeckt hat. Und diese Systematik, und diese, also ein bisschen serientätermäßig, das hat er auch ganz stark reflektiert. Es gibt 2 Bewegungen. Es gibt diese Freiheit und die Liebe als Erfahrung, also als alle Sinne beglückend, auch als Inspiration. Ja? Aber es gibt auch ein pathologisches Element, also so eine Form von Don Juanismus, den er auch wirklich reflektiert hat. Er hat sich dann auch intensiv mit Freud und mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt, weil er sich selbst auf die Spur kommen wollte.
Ich fand es sehr interessant in den Cahiers von Lerne, da gibt es ja einen Band zu Rocher, den habe ich mir kommen lassen. Und da gibt es einen ganz kurzen Text von seinem Sohn Jean und eine Passage, wo er sagt: Aujourd'hui, je pense que la vie de mon père, brillante au plan relationnel, a été assez triste. Au plan affectif profond. Was sagen Sie dazu, zu diesem Satz? Der hat mich sehr bewegt.
Ah, das ist eine sehr interessante Frage, denn durch die Fülle der Beziehungen, allein dadurch finde ich es plausibel, dass natürlich, dass es nicht in die Tiefe gehen konnte. Auf der anderen Seite habe ich also die Beziehung, die ich am besten kenne, ist die, die er zu Helen Hessel hatte. Und das war zum Beispiel eine Beziehung, die über Jahrzehnte ging, mal mehr, mal weniger intensiv und die auch, also glaube ich, mehr Unglücksmomente als Glücksmomente enthielt, wobei die Glücksmomente dann auch wieder sehr produktiv waren. Aber ich glaube, dass sein Vater, also ich glaube, dass die Analyse von Jean Rocher, dass da sehr viel dran ist, aber ich glaube trotzdem, dass sein Vater auch Momente, also wirklich tiefer Beglückung erfahren hat. Aber es waren vereinzelte Momente. Aber die hat er erlebt. Davon bin ich überzeugt. Aber das war flüchtig, also wie man das dem Glück hier auch nachsagt. Und es hat sich ja auch gewandelt. Also als Rocher hat sich ja dann gegen Ende seines Lebens ja doch auch ein bisschen beruhigt, wenn man das so sagen
Aber jetzt hätte ich vielleicht nochmal so eine Werdegangs- Frage, wie ist er denn in diese Kunst- oder Literatenkreise gekommen? Also man lernt ja Pablo Picasso oder Gertrud Stein nicht einfach so kennen. Also was hat ihn eigentlich an der Kultur fasziniert?
Ja, also da mussten wir auch ein kleines bisschen zurück in die Kindheit, denn also seine Mutter, schwierige Gestalt, aber auch eine bemerkenswerte Frau. Sie war ja, glaube ich, 24, als ihr Mann starb. Und sie hat dann als Witwe ihrem toten Mann lebenslange Treue geschworen. Und dadurch rückte ihr einziger Sohn, es gab keine anderen Kinder, also ihr einziger Sohn wurde dann zum Mann ihres Lebens. Henri Pierre Rocher hieß ursprünglich ja Henri. Ja. Und nach dem Tod seines Vaters hat er dann noch den Namen seines Vaters Pierre dazu bekommen.
Schweres Erbe.
Also sie ahnen schon, was es wohl für Verwicklung war. Und diese Frau war eine komplexe Gestalt, auch sie, denn sie war einerseits sehr fromm, sehr streng. Sie hat ihren Sohn auch sehr streng erzogen und sie hat ihn auch immer zu guten schulischen Leistungen animiert. Sie war sehr ehrgeizig, sie wollte aus ihm einen Diplomaten machen. Mhm. Und sie ist mit ihm dann auch sehr früh, also ich weiß nicht, da war er vielleicht 12, 13, 14, ist sie mit ihm nach Deutschland gereist, obwohl sie eigentlich infolge des Deutsch-Französischen Krieges von 70, 71 ganz große Ressentiments hatte gegenüber Deutschland, aber sie fand irgendwie, ihr Sohn müsse die Welt kennenlernen und müsse Sprachen lernen. Und so kommt der frühe Kontakt Rochers mit Deutschland zustande und auch der frühe Kontakt mit der deutschen Sprache, denn er konnte ja dann auch so gut Deutsch, dass er da eben auch übersetzen konnte. Und später ist sie mit ihm nach England gereist. Und dann sollte er, wie gesagt, Diplomat werden, hat auch die entsprechenden Studien aufgenommen in Paris, mhm. aber er hat parallel Kunst studiert an der Académie Julien. Mhm. Irgendwann hat er erkannt, dass er nicht so begabt ist wie beispielsweise ein Picasso und er hat also sowohl das Politologiestudium als auch das Kunststudium, hat er beides abgebrochen. Aber in Paris der damaligen Zeit, ne, das war das frühe 20. Jahrhundert, also wer sich da in der Kunstszene bewegte, das war eine kleine Welt. Und er war also ein ganz begeisterter Ausstellungsbesucher. Er bewegte sich in den Kreisen der Literaten, der Musiker, der Künstler. Ne, Montmartre, Montparnasse, es gab da die einschlägigen Cafés. So, und er muss ein unglaublich, das schreibt Truffaut ja auch, nicht ein sehr charmanter und kommunikativer und liebenswürdiger Mensch gewesen sein. Das heißt, er kam sehr leicht mit den Menschen ins Gespräch, in Kontakt. Und so hat ihn ja auch der Bruder von Gertrude Stein, also Leo Stein, hat ihn ja auch so charakterisiert. Er kannte alle und wollte, dass alle kannten. Und deswegen, also er war auch ein großer Netzwerker, avant la lettre. Also so, dass er ist da reingerutscht, aus Begeisterung. Weil die Kunst wirklich für ihn was ganz Großes war. Also Literatur, aber eben auch Kunst.
Mir ist aufgefallen, sowohl beim nochmal Anschauen des Filmes Jules Egime und als auch der Beschäftigung mit der Biografie von Henri Pierre Rocher, dass er ja tatsächlich als ein 1879 Geborener so diese ganze Belle Époque, diesen Aufbruch, der ja lange vor dem Weltkrieg und Dada und dem, was man normalerweise so im Blick hat von wegen Avantgarde miterlebt hat, das fand ich ganz besonders faszinierend, also dass er so eine weite Spanne sozusagen durchlebt hat.
Ja, Sie haben recht, die Belle Époque, ganz genau. Also er war immer ein Mann der Avantgarde und die Avantgarde hatte sozusagen mehrere Etappen. Und seine ersten Erzählungen hat er ja auch in L'Ermitage veröffentlicht, nicht? Und das war eine dieser avantgardistischen Zeitschriften der Belle Époque. Und auch diese entfesselte Sinnlichkeit, dieser gepflegte Hedonismus war auch ein Zeichen der Belle Époque. Also, und dann war das ein ganz natürlicher Weg, genau, also von der Belle Époque dann zu diesen anschließenden Bewegungen der Avantgarde, darunter natürlich Dada, und tatsächlich dann in New York. Ich glaube, die Ansiedlung von Dada in New York ist nicht so gut gelungen wie in den europäischen Zentren, aber das liegt nicht daran, dass, also ich meine, Duchamp und Rocher und Beatrice Wood haben sich wirklich dafür eingesetzt.
Vielleicht nochmal zu der Frage der Rolle von Rocher als Beziehungsstifter oder, wie Sie sagten, Netzwerker avant la lettre. Ich erinnere mich jetzt nicht genau, aber vage, Sie haben es bestimmt dann gleich präzise, an einen Ausspruch von Sorel, seinem Professor, der ihm sagte, ja, mit der Diplomatie, also als Diplomat, das wollte ja, glaube ich, seine Mutter, dass er Diplomat wird.
Das war ihr großes Berufsziel, ja.
Ja, genau. Das wird nichts. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Gründe, aber es ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Aber ihr Weg wird der sein eines Neugierigen, der offen in der Welt unterwegs ist, so, also jetzt ganz frei zitiert. Das finde ich ist irgendwo sehr, sehr spannend, wenn man sich die Entwicklung viel später, quasi ja eigentlich nach dem Tod von Rocher erst der europäischen Bewegung anschaut. Ist er dann Vorläufer?
Ach, ich bin völlig Ihrer Meinung. Deswegen habe ich dann auch tatsächlich, also ich bin jetzt eine große Rocher-Enthusiastin, weil auch gerade in der Freundschaft auch zu Franz Hessel, das ist genau der Punkt. Er war immer ein weltoffener und neugieriger Mensch. Und deswegen, also dieser, das Gute, dass seine Mutter diesen Diplomatenwunsch gehegt hat, dass sie ihn sehr, sehr früh eben an Sprachen und andere Kulturen herangeführt hat. Aber Albert Sorel, der bei dem übrigens auch Marcel Proust gehört hatte, Albert Sorel ist ein kluger Mann und er wusste genau, wer in der französischen Diplomatie Karriere machen will, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, also so bürgerliche Dinge wie einen bestimmten Namen oder Geld oder eine bestimmte Mentalität. Und er hat richtig erkannt, dass Rocher einfach auf die Welt neugierig ist, sie entdecken will. Und er hat ihm auch den Rat gegeben, genau, zu reisen, zu übersetzen. Also ich glaube, damit meint er übersetzen im weitesten Sinn. Und genau das hat Rocher dann getan. Er ist ja in die Welt hinausgezogen und er hat alles erkundet. Also die Kunst war ein Mittel der Welterkundung, aber er ist auch wirklich gereist, er hat Reisereportagen geschrieben. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne lesen würde. Dazu bin ich noch gar nicht gekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich daran rankommen kann. Aber das ist, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, würde ich es gerne recherchieren. Also weil ich stelle mir vor, dass er ein sehr guter Reporter, ein sehr guter Reisereporter gewesen sein muss.
Sie kennen ja sicherlich die Association Amis de Henri-Pierre Rocher in Paris.
Ja.
Genau, ich denke, dass Sie da sicherlich eine Möglichkeit haben, wenn Sie sich in Kontakt mit denen setzen.
Ja, Sie haben recht. Man muss einfach nur diese Möglichkeiten nutzen, weil es ist anders als andere große Gestalten seiner Epoche, liegt sein Werk eben nicht schön geschlossen in der Plejade vor.
Ja,
das ist dann immer sehr praktisch, wenn die modernen Klassiker dann schon aufbereitet sind. Und bei ihm muss man tatsächlich einfach ein bisschen graben und sammeln. Aber ich glaube, und das war für mich eine späte Erkenntnis, dass sich das lohnt, weil er beides hat. Also er hat diesen vollkommen unvoreingenommenen Blick, diese ja fast kindliche Neugier, diese Beobachtungsgabe, und dann hat er eben diese wunderbare Fähigkeit, das Beobachtete und auch Empfundene in so wenigen präzisen Worten wiederzugeben, und das ist einfach eine großartige Kombination.
Ja, was ich auch so faszinierend finde oder gefunden habe, ist, dass ja auch die Beziehung, also zu Duchamp zum Beispiel, halt eben nicht kurzfristig waren, sondern dass er sich ja immer sehr positiv auf ihn auch bezogen hat.
Ja.
So als Beispiel. Also, dass Beziehungen auch einen Wert an sich darstellen und dass Beziehungen gepflegt werden müssen und dass sich darin ja auch eine Form von Liebe und Bewunderung niederschlägt.
Ja, das ist so. Und das ist sehr schön, dass Sie das benennen, weil da kann ich auch nochmal kurz zurückkommen auf die andere Frage. Zum Beispiel diese Freundschaft mit Franz Hessel. Das war ja die Freundschaft zwischen zwei Nationen, die damals noch Erzfeinde waren. Und sowohl Franz Hessel als auch Marie-Pierre Rocher hatten Sorge. Also Rocher ist dann gar nicht in den Ersten Weltkrieg gezogen, sondern hat sich eben nach New York mit Duchamp verzogen. Aber Franz Hessel war an der Front. Und es war die Angst beider Freunde, also in der Vorstellung, dass sie aufeinander schießen müssten, ja, in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs. Diese Freundschaft zwischen Rocher und Hessel war wirklich stärker als sämtliche Animositäten, die man damals zwischen Nationen unterhalten hat. Und die Freundschaft mit Duchamp war auch so stark und so intensiv, dass Rocher dann eben auch Jahre später, Jahrzehnte später, ein Romanporträt verfasst hat, Victor Ritter. Das ist erst posthum erschienen, 1979. Aber das heißt, diese Freundschaften waren nicht nur sehr intensiv, sie haben Rocher auch immer inspiriert. Sie haben ihn beflügelt, sie haben ihm Kraft gegeben und sie haben ihn angeregt, ja.
Dazu schreibt sein Sohn, nochmal zitierend aus dem gleichen Beitrag in Lerner: L'amitié pour lui, c'était plus important que l'amour. Das klingt ja erstmal ein bisschen merkwürdig, weil er ja so ein Don Juan, also ein Liebeskünstler war, der alles ausprobiert hat, aber letztlich war das Entscheidende. Und würden Sie sagen, das bezieht sich auch auf, genauso auf seine Frauenfreundschaften, die Freundschaft, nicht die Liebe in diesem Sinne?
Ja, sein Leben illustriert das ganz gut. Die Freundschaften waren weniger kompliziert als die Liebesgeschichten, wenn ich das jetzt sehr vereinfacht sagen kann. Aber das ist also natürlich in den Beziehungen zu den Frauen gab es immer diesen kritischen Moment, wenn die Frauen mehr wollten. Wenn die Frauen mehr Verbindlichkeit wollten, und das kann man dann in seiner Beziehung zu Helen Hessel vorbildlich ablesen, aber das war auch bei einigen anderen Frauen so. Und das ist, und möglicherweise hat es mit dieser starken Mutterbindung zu tun, dass Rocher beschlossen hat, also dass keine andere Frau in seinem Leben solche Ansprüche auf ihn erheben soll. Also das ist natürlich küchenpsychologisch, aber das halte ich für plausibel. Also dass er sich so Verbindungen gescheut hat, vor allem dann doch vor einer Bindung mit einer starken Frau. Also die Frauen, er hat zweimal geheiratet, einmal Germaine und einmal dann Denise, die Mutter seines Sohnes. Und das waren Frauen, die weniger starke Persönlichkeiten waren, also die sanfter waren, zurückhaltender waren, bereiter waren, also sich komplett auf die Wünsche und Vorstellungen von Rocher einzulassen. Und Helen Hessel hatte eigene Vorstellungen von dieser Beziehung und sie hatte auch einen exklusiven Anspruch, also sie wollte Rocher nicht teilen. Die anderen Frauen waren bereit, ihn zu teilen. Und das hat dann also zu Konflikten geführt. Also ich denke, er wird die Liebesbeziehungen, also solche Liebesbeziehungen, die ein bisschen intensiver waren und mit einer Zukunftsperspektive ausgestattet waren, dass er davor immer in letzter Minute zurückgescheut ist.
Vielleicht kommen wir noch mal zu seinem Werk, also zu seinem, man kann ja fast sagen, muss sagen, Alterswerk.
Jugendwerk.
Jugendlichen Alterswerk, genau. Und zwar vielleicht auch beiden, also Jules et Jim und Deux Anglaises et le Continent. Übrigens die Frage, jetzt dazwischen geschoben, bevor ich zu der Frage komme, die ich stellen wollte, gibt es das Projekt, dass das auch übersetzt wird? Machen Sie das eventuell?
Also ich weiß, Herr Schöffling, im Moment, das ist nicht geplant, aber ich muss gestehen, jetzt nachdem ich gesehen habe, was die erste Übersetzung von Jules und Jim versäumt hat, möchte ich mir doch, das kann ich im Moment nicht machen, weil ich ein bisschen zu viel zu tun habe, aber wenn ich ein bisschen mehr Ruhe habe, mehr Luft, dann möchte ich mir anschauen, wie die deutsche Übersetzung, die alte deutsche Übersetzung von der beiden Engländerinnen ist. Es war ja ein anderer Übersetzer. Und wenn ich da wieder feststelle, dass, dass es einfach nicht ganz dem Original entspricht, also auch nicht der Haltung Rochers, dann glaube ich, würde ich mich doch dafür einsetzen, dass wir da vielleicht mittelfristig was unternehmen. Und da wäre Schöffling natürlich der wunderbare Partner. Denn also ich entdecke Rocher ja sozusagen jetzt auch für mich.
Ja.
In dem Moment, in dem ich mit Ihnen spreche und habe das Gefühl, also man sollte das im Blick behalten.
Mhm. Ja. Jetzt muss ich noch eine Frage dazwischen schieben, bevor ich zu der eigentlichen Frage komme, aber die schließt sich jetzt unbedingt ein und das ist jetzt auch wirklich ein Lob, darf man ja auch mal sagen, ihm gegenüber, der Übersetzung gegenüber, weil ich lese normalerweise eigentlich viel lieber die französische Literatur im Original, weil es mir einfach geläufig ist, ist klar. Genau, aber es kommt selten vor, und jetzt kommt das Lob, dass ich die deutsche Übersetzung einfach genauso gerne in die Hand nehme. Und das ist bei Jules und Jim wirklich der Fall.
Ich danke Ihnen von Herzen und dann heißt es aber, es war richtig, meine arme, wunderbare Lektorin so lange auf die Schulter zu spannen und sie so lange warten zu lassen.
Ja.
Weil das freut mich sehr. Nein, weil wenn Sie das sagen, dann heißt es, es war wirklich richtig, so lange an jedem Wort und jedem Satz zu schrauben.
Ja, ich denke ganz bestimmt.
Vielen Dank.
So. Und da passt aber jetzt meine Frage, zu der ich jetzt endlich komme, auch wirklich hin. Was ich überraschend finde, ist, dass jemand, der so vielfältig unterwegs gewesen ist, in jeder Hinsicht, geografisch, beziehungsmäßig, thematisch zwischen den verschiedenen Kunstrichtungen, Gattungen, dem Zeitgeschehen und so, dass jemand wie er, also Henri-Pierre Rocher, eine so für französische Verhältnisse, finde ich, doch recht seltene Verdichtung am Ende seines Lebens schafft. Er hätte ja was ganz Ausführliches schreiben können, also so autobiografisch, wo jetzt alle großen Namen drin vorkommen und so. Möglicherweise wäre er damit bekannter geworden. Und jetzt schreibt er aber so was extrem Verdichtendes. Das finde ich eigentlich ganz besonders faszinierend.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Also es ist dieses Konzentrat. Aber er hat ja ein Leben lang Tagebuch geführt. Das hat er auch als Jugendlicher angefangen. Die ersten Tagebücher hat er allerdings verbrannt, also die er zwischen 10 und 16 verfasst hat, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann hat er wirklich jahrzehntelang ein Tagebuch geführt. Das war etwas, was Truffaut hat sich damit ja beschäftigt und dann seinen Film Der Mann, der die Frauen liebte, inspiriert. Aber das heißt, er hatte eine gewisse Übung darin, denn er hatte auch wirklich ein sehr reiches Leben, wie Sie gerade skizziert haben, also mit vielen Reisen, vielen Begegnungen, vielen Erlebnissen und dann eben auch noch dieses sehr intensive Liebesleben. Und das hat er alles jahrzehntelang notiert in seinem Carnet. Und da hat er sich schon eine gewisse Lakonie angewöhnt. Und ich stelle mir vor, dass ihm das dann bei den Romanen auch zugute gekommen ist. Also diese Praxis der Verknappung. Und der ja ein Augenmensch ist, das ist das Zweite, was für ihn charakteristisch ist. Er erzählt ja diese Geschichte bei Jules und Jim, die sich ja auch über Jahrzehnte erstreckt, die erzählt er ja sehr in Szenen, also sehr, sehr anschaulich. Deswegen verstehe ich auch, warum Truffaut da Lust hatte, das zu verfilmen, weil dieses Kunstsinnige und dieses Augenmenschhafte von Rocher ist in der Prosa, also kommt in der Prosa eben zum Ausdruck. Also er weiß, wie viel man anhand einer Szene erzählen kann. Und es ist ja alles da. Also ich kenne die Geschichte sehr gut, weil ich Helen Hessels Biografie übersetzt habe und Helen Hessels Tagebuch gelesen habe, begleitend. Und das heißt, alle wichtigen Elemente sind in Jules und Jim enthalten, nur eben auf das Äußerste reduziert. Und er arbeitet aber mit diesen Details, die dann doch so eine Fülle auch scheinen lassen, nicht? Also Sie haben ja nicht das Gefühl, dass Sie sowas Karges gelesen haben.
Nein, aber
das hat ja eine Sinnlichkeit in der Reduktion.
Ja, die Fülle findet aber oft ja gerade in der Leere oder in der Stille statt, zwischen den Worten.
Ja, ganz genau. Aber deswegen halte ich ihn auch wirklich für einen bedeutenden Schriftsteller. Und das kann man gar nicht oft genug wiederholen, weil das ist wirklich, also mit dieser Sparsamkeit der Mittel, so viel zu vermitteln, so viel zu erzählen, das ist schon. Und dann hat er es ja auch wirklich geschafft, seine eigene Biografie, wie Sie sagen, ganz ohne Eitelkeit. Aber da wird sich vielleicht auch interessieren, wie sehr sich meine Perspektive verändert hat. Denn als ich mich mit Helen Hessel beschäftigt habe, kam mir der Roman vor wie eine verniedlichte Version. Es war ja auch eine Beziehung mit traumatischen Momenten, also ganz besonders für Helen Hessel, die ja dreimal abtreiben musste, nachdem Rocher den heiß ersehnten Sohn dann doch nicht haben wollte. Das ist dreimal passiert. Das heißt, und so Helen Hessels Körper war dann sozusagen das Schlachtfeld, auf dem das ausgetragen wurde. Und das hat, ich gebe zu, meinen Blick auf Rocher ein bisschen gelenkt, wenn Sie so wollen. Und dann ist zum Glück ja auch etwas Zeit vergangen, nachdem ich mich mit Helen Hessel beschäftigt habe. Und jetzt sehe ich das nicht mehr so. Also ich sehe Jules und Jim nicht als verniedlichte Version der wirklichen Geschichte, sondern als verdichtete Version. Denn es steckt ja auch in dem Roman drin. Also man merkt schon die Konflikte und das Lebensbedrohliche am Ende. Das kommt ja im Roman ja auch sehr gut heraus. Und es ist ja nicht so, dass Henri-Pierre Rocher sich reinwäscht, würde ich sagen. Aber ich brauchte Abstand also zur Biografie von Helen Hessel, um das würdigen zu können.
Mir fiel jetzt gerade auch nochmal so ein Bezug zu Boris Vian ein, den man ja auch, es kommt immer darauf an, wie alt man ist, unterschiedlich lesen kann. Also als ich 20 war, habe ich Boris Vian sicherlich anders gelesen oder habe ich bestimmte Sätze toll gefunden, die ich 10 Jahre später ganz anders eingeschätzt habe. Vielleicht ist das ja auch nochmal so eine Frage, wie kann man Henri-Pierre Rocher lesen und liest man ihn vielleicht in 10 Jahren nochmal ganz neu und nochmal ganz anders, um diese tiefen Stellen oder auch diese Verletzungsaspekte zu verstehen zu können.
Das hängt tatsächlich von mehreren Faktoren ab. Also ich glaube, wie in allen guten Romanen steckt so viel drin, dass man es, also man kann den Roman immer wieder lesen und man selbst verändert sich ja, der Erfahrungshorizont wird größer. Mhm. Und man blickt dann auch tiefer. Also geht es mir mit meiner Lektüre-Erfahrung, dass ich heute sehr viel mehr sehe als vor 20 Jahren. Also vor 20 Jahren war ja auch sehr vieles ein unbewusstes Vergnügen bei der Lektüre. Und heute kann man dann ja aufgrund von größerer Leseerfahrung und größerer Lebenserfahrung das dann auch ganz bewusst Dinge entdecken. Und das ist bei Rocher ganz sicher der Fall. Also dass man mit jeder Lektüre, also Truffaut ist ja ein gutes Beispiel dafür. Also als er Rocher als Autor entdeckt hat, hat er Truffaut nicht mehr losgelassen und er hat mindestens 3 Filme von Truffaut inspiriert. Also das heißt, da würde ich sagen, ja, ganz bestimmt kann man Rocher immer wieder lesen und wird immer wieder etwas Neues entdecken.
Das gibt vielleicht uns jetzt noch Gelegenheit, einen Blick zu werfen oder den Blick zu weiten auf Ihr Arbeitsfeld als Übersetzerin. Wie kommen Sie zu den, also nicht den Übersetzungsaufträgen, das ist sicherlich verschieden, sondern also was animiert Sie, was motiviert Sie, was begeistert Sie, was macht Ihnen Lust beim Übersetzen und was sind so Ihre Lieblingsthemen?
Eine schöne Frage. Also was wirklich fein ist im Laufe einer Übersetzerbiografie, und da bin ich, also das gilt für andere auch, manchmal beginnt es mit einem Projekt und daraus ergeben sich dann so Folgeprojekte. Das bekommt dann so eine Eigendynamik und das passt dann auch sehr gut zu Rocher. Und in dem Fall war das, also alles fing damit an, dass Schöffling mich vor Jahren bat, eine Biografie zu begutachten. Und das war eben die Biografie Helen Hessels, verfasst von Marie-Françoise Petheuil. Und ich kannte nur Jules und Jim, sonst wusste ich nichts. Und dann habe ich diese Biografie mit großer Begeisterung gelesen und angefangen, mich auch für Franz Hessel zu interessieren und für Henri-Pierre Rocher. Und die Übersetzung der Biografie war auch sehr intensiv, weil man ja natürlich ganz viele Quellen lesen musste, um das im Deutschen adäquat wiederzugeben. Und ich glaube, dann war es ganz folgerichtig, dass Klaus Schöffling mir Henri-Pierre Rocher selbst angeboten hat, also Jules und Jim neu zu übersetzen. Und jetzt ertappen sie mich eben dabei, dass ich richtig Feuer und Flamme bin für Rocher. Und das ist jetzt etwas, also es ist nichts, was ich jetzt betreiben kann, weil wir Übersetzer ja immer so ein bisschen so ein Jahr im Voraus eingedeckt sind mit Aufträgen. Aber ich weiß, dass ich jetzt also so parallel prospektieren werde. Also ich werde nochmal meine Freunde bei Schöffling, meine Lektorin, ich werde mich nochmal mit ihr unterhalten und fragen, ob man so mittelfristig sich etwas überlegen kann. Und zu Iran, und ich habe auch tatsächlich, also ich hatte das große Glück, dass ich mehrere Autoren der französischen klassischen Moderne übersetzen konnte in den letzten Jahren, also für Manette Jean Prévost, den ich Ihnen sehr ans Herz lege. Ich glaube, das ist ein Autor, den Sie auch gerne lesen werden.
Das Buch liegt gerade vor uns, also das Salz in der Wunde.
Ist praktisch ein Zeitgenosse von Henri-Pierre Rocher. Und auch so ein Freigeist, ganz, ganz bemerkenswerte Gestalt. Und das war aber eine Entdeckung eines jungen Lektors bei Manesse. Und dann habe ich für Sabine Dörlemann Louise Villemorin neu übersetzt, ein paar Bände. Sie ist wieder eine ganz andere Erscheinung, aber auch eine Zeitgenössin von Rocher. Und also wenn zu Ihrer Frage, was übersetzen Sie gern, also für mich ist die Sprache jetzt doch das Entscheidende. Ich mag, auch wenn es furchtbar viel Zeit kostet, mag ich es doch sehr, wenn es eine ganz eigenwillige Sprache ist. Das ist das große Glück des Übersetzens, dass man dann so eine ganz große Bandbreite hat. Aber das gefällt mir auch, also zeitgenössisches und klassisch-modernes zu machen. Ich übersetze gerne sehr unterschiedliche Stimmen und ich brauche auch immer Humor in den Texten, das ist mir auch immer sehr wichtig und der ist bei Rocher vorhanden, also auf eine ganz subtile Weise ist es ja auch ein Text, der sehr viel Witz hat und das ist etwas, was ich brauche den Witz und ich brauche den Ernst, so. Und das ist etwas, was mich, aber man ist verliebt, also ich weiß, dass ich in den letzten Jahren habe ich eigentlich nur Bücher übersetzt, die mich wirklich schon bei der Lektüre des Originals, ich dachte auch, das ist ja ja großartig. Ja, das habe ich so noch nicht gelesen und da habe ich Lust, irgendwie da mich länger mit zu beschäftigen. Also eine gewisse Dichte ist auch unabdingbar, finde ich, wenn man übersetzt, wenn man sich so lange mit den Texten beschäftigt. Also die dürfen sich nicht nach der ersten Lektüre erschöpft haben. So.
Das wollte ich auch noch mal kurz ein bisschen vertiefen. Also wenn man sich begeistert für ein Buch und dann Lust bekommt, das zu übersetzen, weil man auch Freude daran hat, eben so diplomatisch. Also Übersetzer sind ja Diplomaten in einer gewissen Weise auch, zu sein. Dann ist es ja eine unglaublich mühsame Arbeit, die unheimlich viel Geduld und einen lang anhaltenden Atem braucht. Das haben Sie ja gerade bei Rocher vorhin auch gesagt, wie lange Sie da dran gesessen haben und dass es gedauert hat und so. Was hält Sie bei der Stange, außer dass Sie eben Auftrag haben und das irgendwann abgeben müssen, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Aber was hält Sie so dran?
Genau das, was das Potenzial, das Entdeckungspotenzial, das diese Texte bereithalten. Deswegen ist es so wichtig. Also als ich noch nicht so viel Erfahrung hatte, ist es mir auch manchmal passiert, dass ich einen Auftrag angenommen habe, weil ich schon die ersten 50 Seiten ansprechend fand. Und in einem Fall ist mir das wirklich passiert. Ich hatte Ja gesagt und hatte nur die ersten 50 Seiten gelesen und das war ein ganz charmantes Debüt, ein junger amerikanischer Autor. Und wenn ich das Buch zu Ende gelesen hätte, hätte ich nämlich festgestellt, dass er eine einzige Idee hat. Und diese einzige Idee trägt dann nicht über 300 Seiten. Und da bin ich beim Übersetzen, habe ich mich vor Langeweile, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Und das war für mich das Zeichen, wirklich mich nur auf Übersetzungen einzulassen, bei denen ich im Laufe des Übersetzungsprozesses immer Neues entdecke und wo ich auch, also es macht mir sehr viel Freude, wenn ich dann auch alle Register ziehen kann. Also ich lese dann auch sehr viel parallel, also inspirierende Lektüren. Eine meiner absoluten Lieblingsbeschäftigungen ist Wörter sammeln. Also ich habe so ein kleines Vokabelheft und ich bin dann auch immer selig, also wenn ich Texte habe, wo ich, ja, wie gesagt, also es sind verschiedene Sprachschichten und verschiedene Perspektiven, verschiedene Stimmen, das macht mir wirklich, ja, dieses Stimmenimitieren, das macht viel, viel, viel Spaß. Also es ist sicher eine mühsame Arbeit und zeitaufwendig, aber es ist auch eine Arbeit, die sehr viel Spaß macht. Das darf ich nicht unterschlagen.
Ja. Das heißt, selbst als bekannte Übersetzerin, die Sie ja nun sind, nehmen Sie sich eher Zeit, um den Spaß an der Sache zu behalten, als, was Sie ja sicher auch könnten mit der Praxis, die Sie schon haben, was schnell zu übersetzen?
Ja, das ist so und das wissen meine Auftraggeber auch und da habe ich auch ein großes Glück. Sie wissen, dass wenn Sie mich nehmen, können Sie mich nicht für den Spitzentitel nehmen, der in den nächsten 6 Wochen professionell herunter übersetzt werden muss. Es gibt tolle Kollegen, die das können, ne? Also das muss ich sofort dazu sagen. Aber es ist tatsächlich so, mir macht das Übersetzen nur Spaß, wenn ich alles geben kann und das braucht Zeit. Und das ist sozusagen ein bisschen mein Luxus. Es ist ein immaterieller Luxus. Aber das ist, ja, das ist ein bisschen meine Überzeugung.
Sehr sympathisch.
Ich glaube, das verstehen Sie, ja. Das wundert mich nicht, wenn Sie so eine herrliche Sendung machen, 2 Stunden Sendezeit. Ja. Das verstehe ich.
Das ist unser Luxus.
Das ist unser Luxus.
Und auch immateriell, absolut immateriell.
Aber was total schön ist, ist ja, dass aufgrund der Übersetzungsarbeit, also Ihrer Übersetzungsarbeit, wir zumindest Lust bekommen haben, uns in die Welt von Henri Pierre Rocher noch weiter hinein zu versenken. Und das Gleiche gilt halt eben auch für das andere Buch, Das Salz in der Wunde von Jean Prévost. Das Buch habe ich auch, als ich an diesem Buchladen vorbeigekommen bin, gesehen. Und das Buch macht ja auch wiederum neugierig, einen weiteren Autoren zu entdecken, den ich vorher noch nicht kannte.
Also wirklich, das freut mich sehr, denn diese Bücher, die Sie jetzt entdeckt haben, die liegen nicht stapelweise überall herum. Und deswegen Kompliment, aber wie schön, und es zeigt sich wieder, Bücher und Leser finden einander. Das passiert einfach immer wieder und das ist irgendwie ein großes Glück. Ach, wie schön, ich freue mich, das sehen Sie, das hören Sie, dass ich mich freue.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort.
Genau. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, wenn Sie Lust haben, zum Beispiel zu Prévost oder anderen Büchern, ich habe den Eindruck, da ist eine Wellenlänge da, eine gemeinsame, vielleicht dann eine Folgesendung oder ein Folgegespräch zu führen, wenn Sie bereit wären.
Mit dem größten Vergnügen.
Okay.
Gut, dann wünschen wir einen schönen Tag und weiter viel Spaß am Übersetzen.
Vielen Dank, das wünsche ich auch. Ich freue mich auf Ihre Sendung, denn ich freue mich darauf, das Café der Existenzialisten zu entdecken.